Herzlich willkommen zu unserem neuen Sustainable Podcast von Friederike und Jens. Und wir begrüßen heute Ruth von Heusinger von For Tomorrow. Hallo Ruth.
Hallo Friederike, hallo Jens.
Liebe Ruth, For Tomorrow. Ich feiere tatsächlich meist mit der Tür ins Haus, aber ich will jetzt auch nicht alles sofort wissen. Aber was macht For Tomorrow?
Ja, also wir sind ein klassischer CO2-Kompensationsanbieter. Wenn jemand zum Beispiel Atmosphäre kennt, also einfach ein Anbieter, wo man seinen CO2-Ausstoß kompensieren kann. Im Moment ist es ja so, dass man für einen großen Teil seines CO2-Ausstoßes noch nicht bezahlen muss, dass man einfach so eben CO2 ausstoßen kann, obwohl es natürlich hohe gesellschaftliche Kosten hat, dieser CO2-Ausstoß. Und was wir eben anbieten, ist, dass Menschen eine Spende an uns geben und wir dafür diesen CO2-Ausstoß einerseits aus der Luft holen, dadurch, dass wir Bäume pflanzen, und andererseits CO2 direkt in Europa vermindern, dadurch, dass wir Emissionsrechte aus dem EU-Emissionshandel kaufen, die dann den Kohlekraftwerken nicht mehr zur Verfügung stehen und die wir eben einfach rausnehmen und dann löschen. Also wir verwenden die eben nicht für einen CO2-Ausstoß, sondern wir löschen die einfach und dadurch stehen dann eben den Kohlekraftwerken weniger zur Verfügung. Die können ihre Kraftwerke nicht mehr so lange anschalten und dadurch wird eben der Gesamt-CO2-Ausstoß in Europa vermindert.
Ich weiß, mit diesen Emissionsrechten, das ist nicht so ganz einfach. Also wir sind ja natürlich ein bisschen Laien immer. Vielleicht kannst du uns das nochmal ganz kurz so ein bisschen erklären oder unseren ZuhörerInnen, wie das ist mit diesen Emissionsrechten, weil das spukt immer so ein bisschen herum. Aber wie verhält sich das? Was steht dahinter?
Ja, das Erste, was man wissen muss, ist, dass es ein Cap-and-Trade-System ist. Also das heißt, die EU hat eine Gesamtmenge an CO2-Emissionen festgelegt bis 2030, wie viel noch ausgestoßen werden darf in der EU in bestimmten Sektoren, zum Beispiel dem Energiesektor, dem Industriesektor, aber auch dem Luftverkehr. Und diese Menge kann nicht überschritten werden, weil für jede Tonne CO2, die zum Beispiel ein Kohlekraftwerk ausstoßen möchte, muss sie diese Emissionsrechte kaufen. Und von denen gibt es halt nur diese beschränkte Menge. Also wenn dann keine mehr zur Verfügung stehen, dann muss halt irgendwie ein Kohlekraftwerk abschalten oder die Stahlproduzenten müssen ihre Technologien umstellen, um den Stahl eben klimafreundlicher zu produzieren. Und was wir jetzt machen, ist, wir verknappen einfach diese Menge noch weiter. Also so, dass eben noch weniger ausgestoßen werden darf in der EU.
Aber dieses Verknappen, ist das sozusagen ein Nachteil sozusagen für die Industrie? Oder also, ärgern die sich darüber, dass es sozusagen verknappt wird? Oder werden dann sozusagen die restlichen Anteile, die übrig sind, teurer?
Nee. Ja, es ist so, die natürlich ein klimaschädliches Geschäftsmodell haben, für die ist es natürlich nachteilig, weil die dann, wenn man den Markt verknappt, dann erhöht sich der Preis pro Tonne CO2. Also die müssen einfach mehr zahlen für den CO2-Ausstoß dann. Und dann lohnt sich eben deren Business nicht mehr so stark. Was aber wiederum gut ist, ist, dass sich dann eben gerade das lohnt, zum Beispiel bei der Stahlindustrie in klimafreundliche Technologien zu investieren. Und das ist auch was die Unternehmen ja eigentlich machen wollen, weil sie eben wissen, dass sie das irgendwann machen müssen, weil irgendwann müssen wir klimaneutral leben, wenn wir jetzt unsere Erde nicht komplett zerstören wollen. Und die sind dann eher froh, dass sie halt, also weil sie ja in diesem kapitalistischen System gebunden sind und machen müssen, was Profit bringt. Und jetzt zum Beispiel dann grünen Stahl zu produzieren, lohnt sich einfach noch nicht, weil eben der Preis noch zu niedrig ist für diese CO2-Emissionsrechte. Und da ist es dann eher gut.
Ich habe tatsächlich für ein Startup, für das ich arbeite, so nach Kompensationsmöglichkeiten gesucht. Und mir ist aufgefallen, dass fast niemand das anbietet, was ihr anbietet, die Karten. Ist es so kompliziert oder wo ist da die Schwierigkeit, das zu
machen? Ja, mich hat das ehrlich gesagt auch gewundert. Und es ist natürlich zum einen schwieriger zu verkaufen. Wir haben halt, wenn wir über den Emissionshandel gehen, haben wir keine schönen Projekte, die wir darstellen können, halt irgendwie keine schönen Windparks, die wir in Indien bauen oder keine Kocherprojekte in Nigeria. Das ist eben schwieriger fassbar und der Markt ist eben auch sehr komplex. Also wir haben zum Beispiel den Professor Perino als wissenschaftlichen Beirat. Es gibt jetzt eine Marktstabilitätsreserve, deswegen können wir die Emissionsrechte noch nicht direkt löschen, sondern müssen die erstmal halten und dann später löschen. Also man muss den sehr genau kennen. Man muss sehr genau wissen, an welchem Rädchen man drehen muss, um halt das zu erreichen, was man erreichen möchte. Und ich glaube, das ist eben auch sehr abschreckend. Und mir ist auch aufgefallen, diesen Markt, den gibt es ja schon seit 2005. Doch der ist noch immer relativ unbekannt. Also ab und zu hört man noch Menschen, die dann irgendwie sagen, wir brauchen einen CO2-Preis europaweit. Wo ich mir dann denke, den haben wir schon längst. Aber das ist halt ein Markt, mit dem vor allem Privatkonsumenten ja eigentlich nichts zu tun haben, ne? Weil das betrifft halt die Stahlindustrie, die Kohlekraftwerke Aber so der Privatkonsument kriegt das ja nicht.
Aber wie bist du dann auf die Idee gekommen? Also du hast sozusagen, also du hast jetzt gesagt, es ist, dich hat es gewundert, also dass es keine anderen besseren Angebote gibt, aber wie bist du dann konkret auf die Idee gekommen, sozusagen eine Firma zu gründen, die sich damit befasst? Also kommst du aus dem Bereich?
Ja, ich habe früher bei einem Energieversorger gearbeitet und dort eben auch im Emissionshandel, aber das war auf der reinen For-Profit-Seite. Also wir haben da zum Beispiel die Stahlkonzerne beraten, wie die ihr Portfolio optimieren können, sodass sie diese Emissionsrechte möglichst günstig beschaffen. Und ich bin dann später zu Atmosphäre gewechselt, auch ein gemeinnütziges Unternehmen, was eben auch diese CO2-Kompensation anbietet, aber eben in Entwicklungsländern. Und damals hat mich schon immer gestört, dass wir eben hier bei uns den hohen CO2-Ausstoß haben. Von irgendwie jetzt sind es 10 Tonnen beim Durchschnittsdeutschen pro Jahr. Und dann in Länder wie Nigeria gehen, wo der Pro-Kopf-Ausstoß bei 0,5 Tonnen liegt. Und dann dort den Menschen helfen, noch weniger auszustoßen, anstatt dass wir hier bei uns anfangen, hier die CO2-Emissionen zu senken. Und über diesen Emissionshandel, über den europäischen, da hat man wirklich direkt dann einen Hebel, dass man mit der Kompensation langfristig auch den eigenen CO2-Ausstoß senkt, weil wir da halt direkt einen Hebel haben auf die Produkte, die wir brauchen zum Leben, aber auf die wir sonst keinen Einfluss haben. Also wenn ich zum Beispiel in einem Haus wohne, dann habe ich ja keinen Einfluss, mit welchem Stahl dieses Haus gebaut wurde und wie klimaschädlich der ist. Aber wenn ich eben über diesen Emissionshandel gehe, dann habe ich halt einen Einfluss darauf, dass auch diese Bereiche klimafreundlicher werden.
Du hast es gerade gesagt, viele von den anderen Kompensationsunternehmen, die machen Projekte im Ausland. Wie ist es denn bei eurem Modell mit den Bäume pflanzen? Wie funktioniert das?
Ja, da haben wir auch lange überlegt, wo wir das machen, weil es ist natürlich sehr viel günstiger man kann das gar nicht mehr Entwicklungs- oder Schwellenländer, sollte man es ja lieber nennen. Also wir hatten zum Beispiel uns auch überlegt, ob wir das in Brasilien machen, weil es auch aus Klimagesichtspunkten, die Wälder wachsen natürlich sehr viel schneller in den Tropen. Aber das war im Herbst 2019 und da waren gerade die großen Waldbrände in Brasilien und da war auch nicht klar, wie stark die Politik da drin verstrickt ist. Und beim Aufforsten ist es einfach ganz wichtig, dass dieser neue Wald, den man schafft, dass der auch langfristig bestehen bleibt. Weil wenn der abbrennt, dann geht das CO2 einfach wieder in die Luft und dann hat man eben nichts erreicht. Und deswegen habe ich mich dann für den Standort Deutschland entschieden, auch wenn es hier sehr viel teurer ist, auch wenn die Bäume sehr viel länger brauchen, um das CO2 zu binden, weil wir halt hier Jahreszeiten haben, also nicht durchgängige Wachstumszeiten. Aber man hat hier in Deutschland eben dieses Bundeswaldgesetz und das schützt. Also das ist so designt, dass in Deutschland die Gesamtmenge an Wald nicht abnehmen kann. Also selbst wenn mal was abbrennt, dann müssen die Waldbesitzer wieder aufforsten. Und was wir jetzt machen, ist halt wirklich neuen Wald pflanzen, also auf Brachflächen, wo vorher noch kein Wald war, weil wir eben diese Gesamtwaldmenge in Deutschland erhöhen möchten.
Ihr pflanzt jetzt ja auch nicht einfach so eine Fichtenplantage. Was pflanzt ihr und warum pflanzt ihr so?
Ja, also wir pflanzen wirklich klimaresistente Mischwälder und eben Mischwälder, weil noch niemand genau weiß, wie jetzt das Klima in Zukunft aussehen wird in Deutschland. Deswegen ist es einfach, wenn man verschiedene Baumarten pflanzt, dann hat man halt die größte Chance, dass sich ein paar Baumarten, dass die mit dem neuen Klima auf jeden Fall zurechtkommen. Aber wir machen das nicht nur aus Klimagesichtspunkten, sondern eben auch für die Biodiversität. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch sowas wie Vogelbeere und Wildapfel und Wildbirne gepflanzt, einfach um auch Nahrungsquellen bereitzustellen für die Bienen, für die Vögel.
Da habe ich noch tatsächlich auch Fragen zu, weil also die oft ist bei dieser CO2-Kompensation dieses schlagende Argument, das kannst du messen, das kannst du nachweisen, keine Ahnung was, aber ihr macht jetzt ja auch die Biodiversität. Ist das etwas, was die Leute bei euch gut verstehen oder was für euch auch was ist, wo die Leute verstehen, warum das besonders ist?
Ja, ich denke schon, das ist was, wo die Leute drauf achten, weil gerade wenn man sich mit der Klimakrise beschäftigt, dann kommt man ganz schnell auch zur Biodiversitätskrise. Aber das ist was wir noch nicht irgendwie in Zahlen fassen. Also was wir in Zahlen fassen, ist halt wirklich nur die CO2-Menge, also die Kohlenstoffmenge, die der Baum dann in seinem Holz speichert und auch nur im Holz. Wir fassen auch nicht die Menge, die vielleicht irgendwie in dem Waldboden dann gespeichert wird, weil das eben auch noch sehr schwierig zu messen ist. Aber das ist eben auch ein großes Problem bei den CO2-Senken, also da wirklich in Zahlen zu fassen, wie viel CO2 wirklich aus der Luft geholt wird und auch langfristig gespeichert wird. Halt gerade wenn man jetzt sich irgendwie Böden oder so anschaut, da gibt es ja viel, was man noch machen kann. Deswegen haben wir uns da eben auch für das Bäumepflanzen entschieden, weil das halt sehr leicht zu messen ist. Also da kann man einfach den Baum messen und dann weiß man, wie viel Kohlenstoff da drin ist.
Na, diese Problematik mit der Messbarkeit ist mir schon häufiger untergekommen, weil es natürlich viele Möglichkeiten gibt, um CO2 auch im Boden zu speichern, zum Beispiel mit Aktivkohle oder indem wir die Ackerböden irgendwie wieder lebendig machen. Die Frage, die sich mir da stellt, könnte man, also wie seid ihr ein gemeinnütziges Unternehmen oder wie zeigt ihr auch eure Glaubwürdigkeit, dass es euch jetzt nicht darum geht, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern dass ihr es wirklich für die Sache macht, wodurch es in meinem Kopf glaubwürdiger ist, dass ihr zum Beispiel die Biodiversität richtig macht, auch wenn man das noch schwer messen kann.
Ja, also wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen. Ich wollte das auch auf jeden Fall gemeinnützig gründen, damit ganz klar ist, dass Klimaschutz an erster Stelle steht. Es gibt ja jetzt sehr viele Unternehmen im Klimabereich, die eben auch Kompensationen anbieten, aber eben nicht gemeinnützig. Und was natürlich der andere Vorteil ist, ist, dass die Menschen, die an uns spenden, um ihren CO2-Ausstoß auszugleichen, dass die sich das wieder teils von der Steuer zurückholen können. Weil eigentlich ist es natürlich Aufgabe des Staates, diese CO2-Kosten vernünftig einzupreisen. Und da hat der Staat einfach geschlafen. Also das ist eigentlich Aufgabe der Politik, die Umweltkosten vernünftig einzupreisen.
Ich hatte es gelesen, aber das ist ein gutes Stichwort. Also steuerliche Absetzbarkeit, ich glaube, das ist in Deutschland sehr wichtig für viele. Gerade jetzt zu Weihnachten, bei diesem Geschenkabo zum Beispiel, dass 45% steuerlich absetzbar sind. Das ist natürlich sehr interessant, glaube ich. Merkt ihr das, dass da Menschen, also gerade was die steuerliche Absetzbarkeit anbelangt, dass die darauf stehen und dass sie sagen, oh, das ist aber toll, dann machen wir das mal, weil wir zahlen ja praktisch nur die Hälfte jetzt bei einem Geschenkabo.
Ja, also wir merken schon, dass Menschen dadurch halt bereiter sind, mehr zu spenden. Obwohl die 45%, die sind natürlich auch nur, wenn du wirklich sehr viel verdienst. Das ist so der Höchstsatz. Bei den meisten werden es eher so 40 oder so irgendwas um 30-40% sein. Aber man merkt wirklich, dass sie dadurch bereiter sind, eben mehr zu spenden. Ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Ich habe auch mal so ein Geschenk, Spende, weil sich das jemand gewünscht hat, halt also eine Spende als Geschenk gemacht. Und dann war es auch so, oh ja, man kann das ja von der Steuer absetzen und dann macht man einfach nochmal das Doppelte, weil es halt, weil man ja einen Teil von der Steuer wieder zurückbekommt. Und das merken wir schon, weil es ist ja auch so, dass unsere Preise jetzt durch den Anstieg des Emissionsrechtepreises sehr stark gestiegen sind. Als ich Fortemore gegründet habe, da war der Preis im Emissionshandel noch bei 20 Euro pro Tonne. Mittlerweile ist er bei 60 Euro pro Tonne. Also das wird ganz normal an der EEX, an der Strombörse gehandelt, wie jede andere Commodity. Also so wie Öl oder Gas oder so wird da eben auch CO2 gehandelt. Und da hat sich der Preis jetzt eben verdreifacht und das macht es natürlich auch sehr viel teurer, jetzt mit uns zu kompensieren. Also wir sind jetzt eben auch sehr viel teurer als die Kompensationsanbieter, die eben über Projekte in Entwicklungsländern kompensieren.
Aber andererseits ist es realistisch dann. Also das andere ist ja dann, ich möchte nicht sagen unrealistisch, aber das andere ist dann natürlich dann sozusagen ein bisschen was anderes. Und du hast es ja auch gesagt, so mit Bäumen. Also denkt ihr schon in die Richtung, dass ihr sagt, also du hast ja jetzt auch Bäume genannt, die Vogelbeere, die Wildbirne, dass ihr auch sowas sozusagen in Zukunft vielleicht dann doch anbietet und sagt, also wir können jetzt nicht sagen, dass du jetzt sozusagen einen Baum spendest, aber wir können sagen, naja, ein Teil des Baumes oder so, der Vogelbeere, die hast du gepflanzt. Sowas.
Ja, doch, das ist im Moment auch schon so. Also wenn du zum Beispiel ein Abo abschließt, dann siehst du halt genau, wie viele Bäume über dein Abo dann gepflanzt werden. Und das können wir auch wirklich für den Spender genau sagen. Durch deine Spenden konnten wir so und so viele Bäume pflanzen und die haben wir hier und hier gepflanzt. Also den Standort teilen wir auch ganz transparent, dann kann man sich da hinfahren. Ist natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendwie an jedem Baum einen Namen dran haben, aber zumindest weiß man dann, wo die Bäume stehen, die man durch seine Spenden ermöglicht hat. Das haben wir alles sehr, sehr genau im System, weil wir das auch müssen. Also das ist ja eine zweckgebundene Spende, was dann gemacht wird. Und da sind wir auch dran gebunden, dass wir dann wirklich die Spende auch für diese Sachen verwenden. Sonst kann der Spender auch sagen, dass er eben seine Spende zurückfordert.
Wie kommt ihr denn an diese Brachflächen, wo ihr dann pflanzen könnt? Weil ich habe den Eindruck, dass die Grundstückspreise durch die Decke gehen. Auch für landwirtschaftliche Flächen, weil ich suche ja immer noch irgendwas für meinen Acker, damit ich meinen Food Forest machen kann. Wie kommt ihr daran?
Ja, also wir pflanzen auf staatlichen Flächen, weil mir das eben auch wichtig war, dass wir, weil es ja von der Gemeinschaft kommt, dass eben die Flächen auch wieder der Gemeinschaft gehören. Und da arbeiten wir mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zusammen. Das ist auch eine gemeinnützige Organisation, die gibt es schon seit 60 Jahren und die gibt es eben in ganz Deutschland und die kennen sich da aus, wo es eben noch Flächen gibt. Also die erste Fläche, die wir jetzt aufgeforstet haben, das ist ein bisschen südlich von Leipzig. Das ist ein ehemaliges Bergbaugebiet. Also da wurde zu DDR-Zeiten noch Kohle abgebaut und damals gab es eben keine Auflagen. Es war noch nicht mal so, dass man die Erde wieder vernünftig aufgeschüttet hat. Also die wird wirklich so reingeschüttet, wie sie rauskam. Da ist der Mutterboden dann irgendwie in 60 Meter Tiefe verschwunden. Und da wächst halt seit Jahrzehnten nichts. Da wächst halt nur so ein Sanddorngestrüpp. Also, und das ist halt sehr tot. Also da sind wenig Lebewesen drin. Und als wir da hingefahren sind, das war letztes Jahr im März, da habe ich gerade wieder Herr der Ringe gelesen und wie Frodo da nach Mordor geht und in Mordor ist da so ein Dorngestrüpp und sah halt genauso aus, weil man auch noch so das Kohlekraftwerk im Hintergrund sieht, was da noch läuft. Und da muss man halt wirklich den Boden erstmal sehr gut wieder aufbereiten, damit da überhaupt was Neues wächst und dann kann man eben da neue Wälder anpflanzen und das ist ein sehr großes Gebiet, also das sind 100 Hektar und 51 Hektar sind jetzt aufgeforstet, also da ist auch noch einiges zu tun, aber ansonsten ist es auch wirklich gar nicht so einfach, habe ich gemerkt, also wir wollten zuerst auch in Brandenburg aufforsten, da gibt es auch sehr viel Schadflächen, aber das wollen wir ja nicht machen, weil die müssen sowieso wieder aufgeforstet werden. Aber gerade mit den landwirtschaftlichen Flächen ist es halt auch schwierig, weil die eben nicht in Wald umgewandelt sollen. Also das ist dann wieder eine politische Entscheidung. Der Wald ist ja sehr, sehr stark reguliert hier in Deutschland.
Ich habe mich zuletzt ein bisschen mehr dafür interessiert für Moorvernässung. Plant ihr sowas zum Beispiel auch? Also macht das Sinn bei euch, dass ihr sagt, okay, also ich weiß nicht, wie das messbar ist natürlich, aber das ist ja wirklich jetzt fast, möchte ich sagen, en vogue, von ja. Moorvernässung zu sprechen und so weiter. Da gibt es auch wirklich WissenschaftlerInnen noch und nöcher. Und plant ihr sowas auch?
Das hatten wir ganz am Anfang auch überlegt, ob wir diese CO2-Senke über Moore Vernässung machen. Und ich finde das auch weiterhin sehr, sehr sinnvoll, weil wir in Deutschland auch noch viel mehr Moore hatten früher. Und Moore sind unglaubliche CO2-Speicher. Aber das auch wieder die Messbarkeit ist einfach schwieriger als beim Wald. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal für Wald entschieden. Aber das ist auch was, ich mir gut vorstellen kann, dass wir da in Zukunft eben noch weitere Projekte hinzunehmen. Gerade auch sowas, das Helmholtz-Institut hat jetzt geforscht an so Seegraswiesen in der Ostsee, also wirklich so quasi die Unterwasserwälder, dass man die eben wieder renaturieren kann. Das finde ich auch total toll, weil wir haben so viel Möglichkeit noch jetzt die Natur wieder herzustellen, also die Schäden wieder rückgängig zu machen, die wir gemacht haben. Da gibt es noch viel zu tun, auch hier bei uns.
Stichwort für einen der nächsten Podcast-Spoiler. Wir haben dann bald einen Meerespodcast. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, bei Meeren ist ja auch so, dass da unheimlich viel gebunden wird und was ja auch gar nicht bekannt ist. Ich habe vor kurzem gehört, wie tief die Meere sind im Schnitt irgendwie, also unvorstellbar groß. Und der größte des Planeten ist ja nun vom Meer bedeckt irgendwie und vieles ist aber gar nicht bekannt. Das ist ja wirklich das Spannende und Kuriose. Aber wir wollen jetzt nicht beim Meer bleiben, sondern zurück zu euch. Wie groß seid ihr denn? Also kannst du darüber sprechen? Darfst du das irgendwie sagen? Wie viele KundInnen oder wie nennt ihr die Community? Wie viel habt ihr, die jetzt sozusagen bei euch dabei sind?
Wir haben jetzt so knapp 700 Menschen, die mit uns klimaneutral leben. Die Zahlen veröffentlichen wir auch immer in einem Impact Report, also an alle Abonnenten schicken wir monatlich einen Impact Report raus, wo wir auch einen Kontoauszug zeigen über die stillgelegten Emissionsrechte, wo wir nochmal die Standorte von dem neu gepflanzten Wald zeigen und wo es auch immer einen Tipp gibt dafür, wie man sein Leben noch klimafreundlicher gestalten kann. Also das ist auch so von Abonnenten für Abonnenten was die Menschen gemacht haben in ihrem Leben. Das finde ich selber auch super spannend. Halt zum Beispiel jemand, der eben mal mit dem Zug nach Spanien gefahren ist, anstatt mit dem Flugzeug oder dem Auto und darüber berichtet hat, ist halt noch sehr kompliziert, aber es ist machbar. Und da haben wir die Zahlen eben auch ganz transparent und wir sind jetzt bald bei 5.000 Tonnen, die wir kompensiert haben und das sind dann 10.000 gepflanzte Bäume und eben 2.500 Emissionsrechte, die wir rausnehmen. Und ein Teil kommt über die Abos, ein anderer Teil kommt aber jetzt auch über Unternehmensspenden oder über Unternehmenskompensationen. Das ist ganz schön, das hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm, weil ich einfach dachte, das ist eh zu teuer aber für die Unternehmen. Aber es zeigt sich, dass es doch wirklich einige Unternehmen gibt, die sich intensiv damit beschäftigen und die eben auch möglichst effizient und möglichst hier vor Ort kompensieren möchten. Und für die das dann eben auch in Ordnung ist, eben einen höheren Preis dafür zu zahlen. Und das finde ich ja ganz, ganz schön.
Du hast ja schon gesagt, dass es ja auch darum geht, also dass ihr viel mit Zahlen arbeitet. Und ich habe immer so den Eindruck, man kann halt nicht an alles, was sinnvoll ist, eine Zahl pappen. Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr das verstehen, dass man vielleicht manche Sachen auch einfach nicht messen kann. Ist die Idee vielleicht in Zukunft auch was für Leute wie mich anzubieten, wo ich einfach sage, okay, ihr seid ein gemeinnütziger Verein, ihr habt bei mir so ein Vertrauen aufgebaut und ich merke, ihr habt so eine Expertise, dass ich weiß, ihr macht einfach das Beste für das System, dass ich dann euch Geld geben kann, damit ihr das Beste fürs Ökosystem machen könnt.
Ja, das ist super schön. Ja, das haben wir tatsächlich auch schon. Menschen, die einfach nur frei spenden wollen und dass wir das dann eben bestmöglich einsetzen können. Also, dass wir eben nicht gebunden sind. Wie halt, also wenn man über unser Formular spendet, dann sind wir eben gebunden daran, dass wir die Bäume damit pflanzen und eben die Emissionsrechte stilllegen. Aber wir haben auch Menschen, die dann wirklich einfach auf unser Triodos-Konto überweisen. Das steht auf der Webseite, ich glaube im Impressum oder beim Kontakt. Also die einfach direkt dorthin überweisen und dann auch schreiben, dass es einfach bestmöglich verwendet werden soll.
Sehr schön. Also dann weiß ich, was ich mir für die nächsten Gelegenheiten wünschen kann.
Sehr schön, danke.
Ich bin gespannt, also auf jeden Fall kommen jetzt Spenden, also sozusagen als Weihnachtsgeschenk für dich dann, Friederike, also deine Weihnachtsgeschenke werden dann gespendet. Ja, was mich nochmal interessieren würde, also 700 hast du jetzt gesagt, also diese Zahlen sind für mich immer ganz interessant. Wie stark ist das gestiegen? Also habt ihr jetzt gemerkt, also jetzt muss ich natürlich auch wieder diese Zeit nennen, ist ja irgendwie dann doch wieder eine besondere Zeit, natürlich jetzt Pandemie. Ist das dann gestiegen? Habt ihr gemerkt, das ist gleich geblieben oder so? Oder hat das überhaupt einen Einfluss gehabt auf euer Geschäft, sage ich mal, oder gar nicht?
Ja, die Klima-Abos sind im März 2020 gestartet, also wirklich gerade als die Pandemie losging. Und es hatte insofern einen großen Einfluss, dass ich ja, ich habe es ja alleine gegründet und eben auch eigenfinanziert und war auch lange die Einzige, die das eben Vollzeit gemacht hat. Also ich hatte zum Glück gleich von Anfang an Unterstützung von zwei ganz tollen Freelancern und auch Ehrenamtlichen. Aber durch die Pandemie wurde die Kita sehr lang geschlossen hier in Berlin und ich habe zwei Kita-Kinder, die sind jetzt 4 und 6 Jahre. Und da muss ich einfach ganz stark meine Arbeitszeit reduzieren. Und gerade am Anfang merkt man eben, wenn man nichts macht, dann kommt auch nichts. Man ist halt noch total unbekannt. Das muss man wirklich ganz stark erstmal verbreiten, ne, dass die Leute einen überhaupt kennen. Und das ist auch jetzt immer noch ein großes Thema. Also wenn wir sowas, ich war mal jetzt im Juli 2 Minuten im ZDF in dem Wahlduell, wo ich kurz den Emissionshandel erklären konnte. Und das merkt man halt sofort, wenn man dann bei sowas auftritt, dann steigen sofort die Spenden und die Abozahlen. Sowas brauchen wir einfach noch ganz stark, also dass wir eben noch bekannter werden.
Also heißt, du brauchst noch mehr Sendezeit auf jeden Fall. Den öffentlich-rechtlichen, das kann ja auch woanders sein. Vielleicht. Es gibt ja auch andere Fernsehsender, die da irgendwie ganz groß dabei sind. Also ich bin mal gespannt, was die so machen irgendwie so. Aber es ist ja schön. Also das heißt, also es hat einen direkten Einfluss. Und gut, Weihnachten steht jetzt vor der Tür. Das heißt schon, dass das Weihnachten natürlich dann auch tatsächlich so ein Fest sein kann, wo dann vielleicht Menschen eher spenden oder eher verschenken. Und wie leicht kommen die auf euch? Also ich meine, ist das so, dass es eher, also könnt ihr das auch so ein bisschen messen oder sagen, wird es empfohlen von anderen, die schon euch kennen und sagen, Mensch, das ist eine gute Sache? Oder?
Ja, das haben wir jetzt auch schon. Das ist wirklich ganz toll. Also Menschen, die einfach auf LinkedIn was posten darüber oder das eben weiterempfehlen. Und wir haben jetzt bei den Weihnachtsgeschenken auch Unternehmen, die halt das an ihre Mitarbeiter verschenken. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und das war gerade letztes Jahr auch sehr stark, weil da ja viele Weihnachtsfeiern auch aufgefallen sind. Und dann haben die Unternehmen einfach Klima-Abos verschenkt.
Also könnte auch ein Aufruf sein, dass vielleicht ein Unternehmen, die das hören, dass sie vielleicht dann an ihre MitarbeiterInnen nicht die Dinge verschenken, die sie sonst verschenken, sondern vielleicht mal was anderes. Aber das kann ja auch beides sein. Also das ist ja nun auch möglich. Das denke ich auch mal. Das geht ja nicht, das heißt ja nicht, das eine muss nicht und das andere dann doch irgendwie, sondern geht ja auch beides. Du weißt das auch. Aber die Frage ist auch, also was plant ihr? Also wie geht's weiter jetzt sozusagen in Zukunft? Habt ihr da so eine Vision? Da möchte an sich Friederike oft darauf hinaus, aber was ist eure Vision, wenn ihr jetzt so sagt, also wo wollt ihr in einem Jahr vielleicht stehen, auch vielleicht in 5 Jahren? Könnt ihr sowas schon absehen?
Ja, also es soll noch sehr, sehr stark wachsen. Das ist ganz wichtig, weil uns beim Klimawandel ja einfach die Zeit davonläuft und weil wir hier wirklich einen großen Hebel haben, dass wir die Industrie dazu bekommen können, dass die sich eben schneller wandeln, weil das geht halt sehr schnell über den Profit. Und dafür müssen wir eben natürlich noch sehr viel bekannter werden und dafür ist jetzt die größte Hürde erstmal ein gutes Team aufzubauen. Also wir haben jetzt den ersten festen Mitarbeiter angestellt. Ich suche gerade die zweite Mitarbeiterin im Marketing. Also wenn irgendwen kennt, gerne weiter sagen, weil das ist was wir jetzt gerade einfach brauchen. Also es gibt so viele Themen, die wir noch bearbeiten könnten, auch gerade was so Kooperationen angeht, dass wir zum Beispiel eingebunden werden auf anderen Webseiten, sodass einfach das die Menschen noch leichter gemacht wird zu kompensieren. Also diese Hürden abzubauen, die sonst da sind. Da können wir noch unglaublich viel realisieren, wenn wir eben mehr Arbeitskraft
haben. Du hast gerade gesagt, einbinden auf anderen Webseiten. Wie agiert ihr denn im Netzwerk? Also ich meine, es gibt ja die Gemeinwohlökonomie, die sehr, sehr gut vernetzt ist und sehr gut zusammenarbeitet. Jetzt die Purpose-Unternehmen, die sich auch stark vernetzen. Bist du da im engen Austausch mit denen und kooperierst du da vielleicht auch?
Ja, wo wir vor allem im engen Austausch sind, ist dieser Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit der Katharina Reuter. Das ist ganz, ganz toll. Darüber entsteht auch unglaublich viel. Und das ist auch was mir unglaublich viel Freude macht, halt dann in dem Nachhaltigkeitsbereich sich zu vernetzen, weil es gibt so viele tolle Menschen, die wirklich an tollen Sachen arbeiten und tolle Konzepte weiterbringen. Und ich finde es so, manchmal hat man leider im Non-Profit-Bereich dieses Denken, dass nur ich das Beste mache und alle anderen sind irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber manchmal stützt man darauf und das finde ich so schade, weil das natürlich versucht jeder das Beste zu machen, aber es wird ja gerade besser durch den Austausch miteinander und dadurch, dass man eben darüber diskutiert und eben schaut, was die anderen machen und was die anderen vielleicht auch noch besser machen. Und ja, das finde ich einfach schade, wenn das sonst verloren geht, wenn man sich da so den Kooperationen verschließt.
Ich würde auch fast behaupten, dass es gewisse Unternehmungen gibt, die da wirklich ein bisschen offener sind und so. Und du hast ja schon den Verband genannt, eben also auch gerade in dem Verband einfach Unternehmen sind, die vielleicht ein bisschen anders denken als andere und dann wirklich mehr kooperativ oder in Kollaboration irgendwie. Und das macht ja auch total Sinn irgendwie, da weiterzukommen. Du hast den Verband genannt, du hast ja viel gesagt, also wie es sozusagen so kurzfristig auch weitergehen kann, aber habt ihr wirklich muss ich nochmal drauf zurückkommen vielleicht, so ein Ziel, dass ihr sagt, also in 5 Jahren möchten wir da stehen, also habt ihr da...
Ja, also in 5 Jahren möchten wir wirklich das erreicht haben, dass wir nicht mehr nur, also jetzt sind wir sehr stark auf Deutschland fokussiert, wir haben zwar schon ein paar Abos, die auch irgendwie aus den Niederlanden und aus Frankreich kommen, aber der Fokus liegt im Moment noch auf Deutschland und ich möchte sehr gerne das halt innerhalb Europas ausweiten und dass wir dann auch wirklich in den einzelnen Ländern Aufforstungsprojekte haben, also dass die in Frankreich ein Abo abgeschlossen haben, auch wirklich in Frankreich aufforsten, da gibt es auch noch sehr viel mehr Fläche, die man aufforsten kann. Und Emissionsrechte ist halt ein europäisches Konzept. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eben noch weitergehen und das auf andere Emissionshandelssysteme ausweiten. Also es gibt zum Beispiel in Kalifornien noch ein Emissionshandelssystem. Es gibt in Südkorea eins, was schon sehr lange besteht, auch sehr, sehr sicher ist. China hat jetzt gerade auch ein Emissionshandelssystem eingeführt. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Zukunft, dass die Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen wollen, über Geld, dass die wirklich in diese Systeme reingehen, um die Wirtschaft direkt zu verändern.
Na toll, also da ist wirklich absehbar, dass da einiges passiert. Wenn du sagst, dass China da sozusagen eingestiegen ist, dann kann ja auch davon ausgegangen werden, dass die es auch wirklich da sehr ernst meinen. Ja, Frankreich ist natürlich auch super, Kalifornien, aber gibt uns das Hoffnung? Also das ist vielleicht so am Ende nochmal, bist du hoffnungsvoll gestimmt, dass du sagst, also das ist wirklich erreichbar, also wir können diesen Emissionshandel so verändern, dass das Unternehmen sich auch schneller verändern?
Ja, was mir Hoffnung gibt, sind diese gesellschaftlichen Kipppunkte. Also ich habe ja in 2015, glaube ich, war das, habe ich bei Atmosphäre angefangen und damals war es noch, musste man noch die Klimakrise erklären und viele wussten dann noch gar nicht so viel von und so. Das war halt alles noch nicht so stark in den Köpfen der Menschen. Jetzt ist das sehr viel stärker drin. Jetzt ist, glaube ich, eher so die Hürde, dass man das akzeptiert, dass es so ist und dass man eben auch ein Teil davon ist, weil das ist ja immer schwierig, sich selbst einzugestehen, dass man halt ein Teil des Problems ist, ne? Und das sind wir ja alle, das ist ja auch an sich gar nichts Schlimmes, wenn wir bereit sind, uns zu verändern und halt das wirklich auch als Problem sehen, was wir angehen müssen und was wir lösen müssen. Und das hat man jetzt gerade durch Greta und Fridays for Futures ist nochmal sehr viel stärker geworden. Und das ist was mir halt ganz viel Hoffnung gibt, weil ich glaube, die Veränderung, ich habe halt lang auf die Politik gehofft und wurde lang enttäuscht. Und ich habe auch nicht so große Erwartungen an den COP26 jetzt. Ich weiß nicht genau, warum das so schwierig ist. Ich meine, bei Ozon haben sie es auch hinbekommen, sich da zu einigen und das zu lösen. Aber irgendwie bei CO2 ist es anscheinend zu komplex in zu vielen Lebensbereichen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich da wirklich mehr Hoffnung auf die Menschen, dass die Veränderungen vorantreiben.
Hervorragende Schlussworte. Ich schaue zu Friederike. Besser könnte es, glaube ich, niemand sagen. Ja, vielen, vielen Dank, Ruth. Also du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Und ja, die Menschen, es geht um die Menschen. Also wenn die Menschen wirklich was verändern wollen, dann kommen sie zu euch. Das wäre gut.
Ja,
Und
vielen Dank.
ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, war für mich auch. Sie haben tolle Fragen gestellt.
Ich hoffe, also meine Schwurbelfragen sind manchmal ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, du hast sie alle verstanden. Nein, vielen Dank an euch, vielen Dank an dich, liebe Ruth, vielen Dank an Friederike. Und ja, dann sagen wir irgendwie nach draußen irgendwie, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.